Ich glaube, dass wir tatsächlich in dem, wie in Organisationen IT-Sicherheit verstanden und abgebildet wird, einen schwerwiegenden Fehler überall machen. Und das ist zu sagen, es gibt das Business, dann gibt es die IT und dann gibt es die IT-Sicherheit. Und wenn man sich diese Gruppen im durchschnittlichen Unternehmen anschaut, die reden nicht so gerne miteinander. Das Backup ist der natürliche Feind der Ransomware. Und wir müssen Infrastrukturen betreiben, wo wir in der Lage sind, die potenziell sehr schnell und eventuell sogar sehr häufig patchen zu können.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und wenn mein heutiger Gast Anrufe bekommt, dann heißt es schon mal, Hilfe, wir werden erpresst! Mit leicht panischer Stimme am anderen Ende. Bei uns ist nämlich Linus Neumann. Er ist IT-Security-Experte, außerdem eine Hälfte von Logbuch Netzpolitik, ein Podcast, den ich auch sehr gern höre. Und er hatte, sagen wir mal, schon öfter das zweifelhafte Vergnügen, mit so einigen Ransomware-Banden zu verhandeln. Was er zu dem ganzen Thema sagt, ist recht unbequem, nämlich fast jedes praktisch relevante Problem der IT-Sicherheit sei längst gelöst und wir kriegen es nur in der Praxis nicht richtig hin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. IT-Sicherheit, auch in Zeiten von KI. Was sind die größten Fehler, die Unternehmen machen können? Und was muss passieren, damit es besser wird? Und damit herzlich willkommen, Linus.
Hallo Svea, vielen Dank. Freue mich sehr über die Gelegenheit, mit dir zu sprechen mal wieder.
Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, magst du eigentlich Freitage noch? Kennen so den ein oder anderen IT-Security-Experten, der dann immer sagt, ah, Freitage, Nachmittag, wenn ich raus bin aus dem Büro, dann kommen immer die Anrufe. Wie ist es bei dir?
Das ist im Incident-Management natürlich das Problem, dass die Anrufe, wenn dann freitags kommen, zum Glück kommen die nicht mehr immer alle bei mir an, aber die sehr spannenden dann doch, weil die von Leuten sind, die sehr unvorbereitet einfach in die Situation geraten sind und einfach nach Strohhalm greifen müssen. Ansonsten ist natürlich auch im normalen Projektgeschäft immer der Freitag der Tag, wo die Woche vorbei ist. Samstag ist mir in der Regel sehr viel lieber.
Ja, Freitag deshalb auch gerne, ne? Weil Angreifer oft sich die Freitage aussuchen, weil sie genau wissen, dass eben dann nicht mehr das ganze Team im Büro ist. Jetzt ist ja so für Außenstehende so ein Angriff oder auch so eine Verhandlung, so ein Erstkontakt mit Erpressern, Erpresserinnen, zum Beispiel bei Ransomware, also dann, wenn alle Dateien des Unternehmens verschlüsselt sind, Cyberkriminelle rufen an, wollen Geld haben. Das ist ja für Außenstehende ein Buch mit 7 Siegeln. Kannst du mich mal mitnehmen? Du hast sowas ja wirklich schon das eine oder andere Mal erlebt oder warst auch sehr nah dran. Wie läuft sowas ab?
Also ich möchte einmal voranstellen, mein Ziel ist ja, dass man da gar nicht hin muss, ja. Und ich kenne das Interesse der Leute an diesen Verhandlungen, auch wenn ich in Vorträgen darüber spreche, haben sie immer eher den Fokus bei, ja, und kann man nicht so verhandeln, kann man nicht so verhandeln. Da fühlen sie sich also sehr wohl drin und finden das Thema spannend. Das Thema, was ich spannend finde, ist, wie gerät man in die Situation, nicht mit denen verhandeln zu müssen, ja. Das ist der einzige Grund, warum ich von diesen Verhandlungen überhaupt spreche. Üblicher Fall bei einer Ransomware-Situation ist, die Systeme sind verschlüsselt und bestimmte Mengen an Dateien wurden exfiltriert. Es wird mit der Veröffentlichung gedroht und je nachdem, welche Systeme und welche Dateien betroffen sind, kann es eben sein, dass die Organisation keine sinnvolle andere Option mehr sieht, als dieses Lösegeld zu zahlen, ja. Backups helfen, da reden wir gleich drüber.
Und ist es wirklich so, also da klingelt ein Telefon oder ist es so, jemand schreibt zum Beispiel von der eigenen Domain dann des Opfers eine Mail oder ein Pop-up geht auf, so ich habe jetzt Zugriff, also wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Ransom Note wird in den meisten Fällen einfach als Textdatei überall hingelegt. Also die Verschlüsselungssoftware, die marschiert ja dann so durch den Dateibaum und verschlüsselt bestimmte Dateien, die kann spezialisiert sein auf Arbeitsdateien. Der schmerzhafte Teil ist eher, wenn sie Festplatten-Images von virtuellen Servern verschlüsselt. Und überall, wo die Ransomware war, legt sie eine Textdatei hin, wo dann steht, lalalala, herzlichen Glückwunsch. Und üblicherweise wird dann da so ein Onion-Link, also ein Hidden Service im Darknet angegeben und einen Code oder ein Username, wie man sich dort zu identifizieren hat. Es gibt einzelne Gruppen, die auch auf anderen Wegen kommunizieren, aber Telegram-Kanal oder irgendwelche komischen Messenger, aber der Standard ist eigentlich schon ein Hidden Service, wo dann so eine Chatseite auch.
Wahrscheinlich erkennt man daran schon den Professionalisierungsgrad der Angreifer. Also wie die kommunizieren, weil ich erinnere mich an einen Fall, von dem du berichtet hast, mal auf einem Talk auf dem Hacker-Kongress, ist jetzt schon eine Weile her, da hast du mal einen sehr sehenswerten Talk gehalten, wo du mal das erzählt hast, dass jemand, der anscheinend nicht so professionell war, sich gemeldet hat.
Also natürlich, ich bin ja als Psychologe und ja, Hacker interessiert mich natürlich auch diese Dynamik der Verhandlung. Ja, und es gibt, das ist eigentlich ein relativ einfacher spieltheoretischer Ablauf, aber es gibt immer mal wieder Leute, die halt versuchen mit irgendetwas, also die verstehen nicht die Mechanik von Erpressung. Ja, was zum Beispiel viele Leute ja in ihrer Spam-Inbox finden werden, sind E-Mails, wo drin steht, weiß nicht, ich habe dich beim Besuch von schlechten Seiten im Internet nackt fotografiert und ich veröffentliche jetzt diese Bilder, wenn du nicht so und so viel Geld zahlst. Ja. Und das bringt Leute regelmäßig aus der Ruhe, ohne dass in dieser Spam-Mail das Bild mitgeliefert wurde. Ja, ja. Das ist natürlich sofort ein Bluff, den man sich nicht gefallen lässt. Ja. Oder wenn Amateurangreifer irgendwie eine E-Mail-Adresse haben, unangemessene Forderungen, also teilweise häufig sind sie unangemessen niedrig oder unangemessen hoch. Und daran merkt man dann relativ schnell, hat man es mit jemandem zu tun, der oder die weiß, wie man jemanden erpresst oder nicht. Und ja, wenn man Glück hat, gerät man an irgendwelche Leute, die man ignorieren kann. Aber am Ende ist für das Unternehmen selber oder für die Betroffenen selber das eine reine Abwägung von, was ist das Ungemach, was jetzt droht? Mhm. In der Regel die Betriebsunterbrechung,
ja,
oder die Veröffentlichung besonders sensibler Daten, die dann eine Motivation gibt zu sagen, okay, wir möchten mal sehen, ob wir dieses Problem nicht dann doch auf die unangenehme Weise aus der Welt schaffen, kriminellen Geld zu geben. Und natürlich, das ist das, was ich an der Stelle immer mache, dafür zu sorgen, dass eine rationale Abwägung getroffen wurde. Ja, dass man also erkennt, okay, wir sagen, dass das nicht passiert. Eine realistische Einschätzung. Was können wir hier sparen? Was können wir hier vermeiden? Mhm. Und welchen Preis schreiben wir da dran?
Sag mal, Thema Zahlung an sich, das ist ja eine total umstrittene Sache. Eigentlich will man, soll man als Unternehmen ja überhaupt kein Geld zahlen an Kriminelle, weil damit füttert man das Ökosystem, damit werden die wieder größer, damit können die wieder sich neue Dinge ausdenken. Auf der anderen Seite als Unternehmen, wenn man dann sozusagen mit dem Rücken zur Wand steht und denkt, ja, sonst können wir hier wirklich dicht machen, wie geht man mit sowas um?
Also natürlich ist es schlecht, solchen Leuten Geld zu geben und das zu müssen. Ja, ich bin da auch in keiner Form stolz drauf. Du merkst ja auch, dass ich nicht so gerne darüber rede. Aber du hast das Problem natürlich benannt. Wir haben hier ein kollektives Interesse, dass es diese Angriffe nicht mehr gibt oder dass wir dieses Geschäftsmodell stilllegen. Und wir haben aber eine individuelle Krise, dass ja jetzt niemand sagen wird, na gut, for the greater good lasse ich jetzt mal diesen Laden hier in den Ruin gehen. Hauptsache, die Kriminellen kriegen kein Geld. Das heißt, der Weg dahin, dass die Kriminellen kein Geld mehr bekommen, ist, ihr Geschäftsmodell kaputt zu machen. Und dieses Geschäftsmodell machen wir nicht kaputt, indem wir sagen, wir verbieten das oder wir gehen jetzt in die moralische Upper Hand oder sowas. Das wird einfach nicht funktionieren, weil wir immer in der individuellen Krisensituation jemanden sitzen haben, der oder die für den Betrieb eines Unternehmens verantwortlich ist, die für die Jobs da verantwortlich ist, die für Verträge, Zulieferinnen und sonst was verantwortlich ist und die dann eine Abwägung treffen muss und die wird sie im Zweifelsfall eben in dieser Richtung tun. Niemand ist darauf stolz. Niemand sagt, wir sollen zahlen. Aber wenn wir uns zum Ziel setzen, nicht zu zahlen, dann müssen wir das machen, indem wir nicht in die Verlegenheit kommen, zahlen zu müssen.
Ja.
Und das heißt, wir brauchen sichere Backups, wieder Anlaufkonzepte, Schutzkonzepte und irgendetwas dagegen. Erst wenn dieser individuelle Konflikt nicht mehr besteht und deswegen Leute einfach nicht mehr zahlen, dann machen wir den nächsten Sprung. Und das lässt sich nicht verordnen, sondern das muss sich als Erkenntnis in den Unternehmen durchsetzen. Und vielleicht zwei Anekdoten dazu. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Sicherheitsverantwortlichen unterhalten, der sagte dann so, ja Linus, wir haben bei uns auf der Website stehen, dass wir nicht zahlen. Ne? Dann habe ich gesagt, ach, das ist aber spannend. Was habt ihr denn für Resilienzkonzepte hochgefahren, damit ihr nicht zahlen müsst? Und dann sagt er, gar nichts. Wir haben das einfach dahingeschrieben, weil wir hoffen, dass die Angreifer das sehen und uns dann nicht angreifen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist natürlich eine lustige Idee. Wie viel Mal habt ihr denn seitdem schon gezahlt? Und die Antwort war, nur zweimal.
Krass, okay.
Man kann sich das noch so sehr vornehmen. Eine andere kleine Anekdote. Es gibt ja einen Grund, warum ich mir diese Incidents anschaue. Also warum ich das im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mache. Es ist eine reizvolle Tätigkeit, es ist eine stressige Tätigkeit. Man will das eigentlich nicht lange machen oder nur machen. Aber es ist auch eine sinnstiftende Tätigkeit, Unternehmen in Krisen zu helfen, ne? Da Leute, die wirklich in einer Notsituation sind, denen in dieser Situation zu helfen. Aber vor allem gibt's auch Einsichten, nämlich darüber, was praktisch relevante IT-Sicherheit ist und was nicht. Und wenn wir wissen, dass da draußen so und so viele Banden das machen jeden Tag und so viel Schaden entsteht, dann muss ich als Consultant und meine Kolleginnen genau das kennen, weil das, was das relevanteste Risiko für Unternehmen ist, ist genau das, wovor wir sie schützen müssen und vor nichts anderem. Gleichzeitig haben wir aber auch Situationen, dass dann die Unternehmen, die gezahlt haben, wenn wir dann sagen, wie wäre es denn, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, das Härten das ordentlich machen, dass sie dann, die einen sagen dann, okay, klar, wir machen jetzt was, oder andere sagen, nee, das ist mir zu teuer. Wir zahlen lieber alle zwei Jahre mal an Kriminelle. Und das ist ja die Haltung, die problematisch ist.
Und die das Ökosystem weiter nährt.
Also ich bin in keiner Form stolz darauf. Ich finde es in keiner Form gut. Und deswegen rede ich auch so ungern über Verhandlungen und Zahlungen. Aber ich vergewissere mich sehr, bevor ich überhaupt, sag ich mal, und da sitze ich ja am längeren Hebel, weil ich derjenige bin, der das machen kann, dass ich mich sehr vergewissere, dass diejenigen, die da zahlen, einen Case dafür haben und dass die eine rationale Abwägung treffen. Und ich bin bis zu dem Punkt, dass diese Entscheidung getroffen ist, versuche ich natürlich alles, um die Gegenargumente zu finden und sie davon abzubringen. Aber in dem Moment, wo sie auf der einen Seite auf einen 10-mal so hohen Schaden blicken und potenziellen Ruin des Unternehmens, sagt niemand mehr, nee, wir haben uns ja überlegt, das ist jetzt schlecht. Mhm. Ja, das ist einfach nicht das, was da in der Realität stattfindet. Und der Weg, diese Entscheidung nicht zu treffen, die Vorbereitung liegt davor und nicht danach. Also den Grundstein legt man nicht in der Situation der Krise, sondern weit davor.
Jetzt gibt es ja Fälle, da ist eben, du hast es schon ein bisschen erwähnt, Ransomware auf verschiedenen Stufen, auf verschiedenen Ebenen ein Riesenproblem. Also jetzt gerade kürzlich, ist nicht allzu lange her, da hat so ein Abrechnungsdienstleister von Unikliniken getroffen. Das war echt ein richtig großer Fall. Da sind dann am Ende PatientInnendaten im Darknet gelandet, oder noch dramatischer, gibt es auch hin und wieder mal Fälle, wo dann Systeme von Krankenhäusern lahmgelegt werden. Gibt so dramatischere Zahlen aus den USA, wo dann Leute tatsächlich auch mutmaßlich versterben, weil eben Geräte nicht mehr so funktionieren, weil Technologie nicht mehr so funktioniert, wie sie soll. Deswegen kann es schon für ein Unternehmen sehr, sehr unangenehm werden. Deswegen ja die wichtige Frage, wie reagiert man richtig? Du hast gesagt, ja, es ist eine Abwägungsfrage, aber ich denke, dem stehen ja ganz viele kleine Teilschritte bevor. Ne? Was muss ich im Prinzip tun?
Traditionell, wenn wir bei so etwas involviert sind, mache ich dann die Verhandlung, wenn es dazu kommt. Das Ziel ist aber natürlich, dass es nicht zu diesen Verhandlungen kommt. Und das Ziel ist, dass diese Krise gar keine wird. Ja? Und diese Vorbereitung, die findet halt vorher statt. Man muss sich nicht darüber Gedanken machen, wie man die Krise am besten managt, sondern man muss sich darüber Gedanken machen, wie man die Krise am besten nicht hat. Ja? Und das ist, finde ich, viel interessanter, daraus zu lernen, dass dann, sagen wir mal, wieder Anlaufkonzepte fehlen, dass man zum ersten Mal jetzt in der Situation ist, verstehen zu müssen, wie das Unternehmen und seine Infrastruktur funktionieren, um zu erkennen, können wir das wieder aufbauen oder nicht. Eine sehr häufige Erkenntnis ist, dass jetzt die Betriebsunterbrechung das Problem ist, dass man dann in der Situation ist, vielleicht sogar ein Backup zu haben. Das Backup ist aber alt, ungewiss.
Oder liegt sonst wo. Also es dauert ewig, bis man das rangeschafft hat, wieder aufgespielt hat, können Wochen vergehen.
Oder das Backup ist zu groß. Es ist nicht auf eine schnelle Wiederherstellung priorisiert. Und das sind diese Dinge, die ich immer so zusammenfasse unter zu verstehen, was macht den Geschäftsbetrieb aus und was brauche ich, um morgen arbeiten zu können. Und da ist ein ein sehr großer Unterschied zwischen, von mir aus hat ein Unternehmen unzählige Terabytes an Daten, aber um morgen arbeiten zu können, braucht man üblicherweise Gigabytes. Ja, mhm. Aber diese Gigabytes zu identifizieren, das muss man vorher machen und dann quasi im Backup-Konzept wissen, okay, wenn jetzt die komplette Infrastruktur down ist, dann sind das genau diese 500 MB oder was, das ist das, was wir brauchen. Und dann müssen wir saubere Systeme draußen rum hochziehen können und dann können wir einen Geschäftsbetrieb unter Noteinschränkungen in irgendeiner Weise fortführen.
Ja, spannend. Und wichtig auch.
Also ich hatte Situationen, da war dann die Aufforderung, dass ich in Verhandlungen trete und eine Zahlung veranlasse. Und ich gesagt habe, okay, ich würde sagen, übers Wochenende verhandle ich das jetzt mal auf die Hälfte runter oder so. Und dann wurde gesagt, so nee, wir zahlen sofort. Sie können nicht so viel runter verhandeln, wie wir am Tag verlieren. Und also das hat das Unternehmen offenbar die Abwägung gut getroffen, die Angreifer nicht. Das heißt, sie hätten mehr fordern können. Mhm. Und so blicke ich dann, oder so muss man eben auch auf diese Mechanik blicken. Und so blickt man auch bei der Verhandlung darauf, dass man die Angreifer davon überzeugen muss, dass wir aus eigener Kraft das schaffen und dass wir nur zahlen, wenn es einen geringeren Betrag gibt. Aber die lassen sich natürlich nur darauf ein, wenn man ihnen glaubhaft macht, dass das so sein wird. Ja? Wenn man jetzt in die Verhandlung geht und sagt, oh mein Gott, wir sind am Arsch, machen Sie bitte, bitte sofort, aber bitte für die Hälfte, ich habe nicht so viel Geld. Also damit wird man einfach nicht weit kommen. Damit wird der Preis einfach nur erhöht, weil die Angreifer wissen, alles klar, wir sind hier am längeren Hebel. Das heißt, man muss mit einem
denen das Gefühl geben, dass man selbst am längeren Hebel sitzt. Und am besten sitzt man da auch.
Ja, und wenn man da nicht sitzt, muss man halt so relativ selbstsicher vermitteln, dass man das tut. Und das ist, wenn man jetzt, sag ich mal, mein Vorteil ist ja, dass mir das persönlich verhältnismäßig egal ist, im Gegensatz zu jeder anderen Person in diesem Unternehmen, für die gerade eine Welt zusammenbricht. Ne? Und diese Kaltschnäuzigkeit, die kann ich da eben mitbringen. Erstens, weil ich weiß, dass es funktioniert. Zweitens, weil ich die Mechanik kenne, ne, die Angreifergruppen kenne, die technischen Informationen habe und ja, weil ich auch weiß, dass die, auch wenn sie immer damit drohen, den Preis zu erhöhen oder alle die Brücken abzubrechen, dass sie das nie tun werden, weil es für sie ja auch ein Totalverlust ist. Die Angreifer übrigens auch in glücklicherweise sehr vielen Fällen haben, ja, so die ganzen Veröffentlichungen, die wir im Darknet sehen, zeigen ja, dass viele nicht zahlen.
Mhm.
Und dass die Angreifer überhaupt dazu übergegangen sind, auch Daten zu veröffentlichen, zeigt, dass ja nur das Verschlüsseln von Systemen nicht mehr ausgereicht hat. Ja, sie mussten also ihr Geschäftsmodell ja verbessern, um weiterhin Einnahmen zu haben.
Ja.
Und das sind natürlich klare Zeichen von Weiterentwicklung, die stattfinden.
Deine These ist ja so ein bisschen, theoretisch ist alles gelöst oder vieles ist gelöst in der IT-Sicherheit. Praktisch ist es aber dann ein Desaster oder praktisch ist es dann nicht so umgesetzt, wie es gut wäre, um dann in so einer Verhandlung auch gut dazustehen. Was würdest du sagen, woran liegt das? An den Menschen, an der Technik, am Geld?
Ich spreche jetzt aus etwas über 15 Jahren Consulting-Erfahrung international, habe relativ viele Organisationen, ob groß, ob klein, gesehen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in dem, wie in Organisationen IT-Sicherheit verstanden und abgebildet wird, einen schwerwiegenden Fehler überall machen. Und das ist zu sagen, es gibt das Business, dann gibt es die IT und dann gibt es die IT-Sicherheit. Und wenn man sich diese Gruppen im Unternehmen, im durchschnittlichen Unternehmen anschaut, die reden nicht so gerne miteinander. Ja? Also die ITler sind jetzt nicht diejenigen, die zur Taufe des Erstgeborenen als Patin in der ersten Reihe stehen. Ja? Die werden vielleicht auch gar nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen oder so. Da gibt's eine diffuse Glaswand, die von beiden Seiten gepflegt wird. Ja? Einerseits von den IT-Lern, die natürlich sich über die Userinnen ärgern, die ihre schöne IT nicht würdigen oder auf Links klicken oder sowas. Ja? Und die von den Usern vielleicht so ein bisschen gewahrt wird, weil die IT-Ler ihnen eher durch Problemstellungen und ohne elegante Lösungen ins Auge stechen. Und dann hast du die IT-Sicherheit, die in größeren Unternehmen rumrennt und irgendwelche Regeln versucht zu enforcen, die häufig realitätsfremd für die Betroffenen sind. Und das aufzulösen, ist ja eine Mentalitätsfrage, aber leider auch, wie diese unterschiedlichen Organisationseinheiten incentiviert sind. Und ich kann nicht sagen, dass ich den Weg zur Lösung kenne, aber die Lösung muss sein, dass diese Gruppen mehr miteinander reden. Also die IT-Sicherheit schützt nicht eine IT. Die IT ist nicht schützenswert. Das Unternehmen muss geschützt werden. Und wenn man mit der Perspektive dran geht, dann muss man natürlich auch sehen, dann gehört zu dem Bereich der Sicherheit auch, dass eine IT gebaut wird, wo halt auch mal jemand auf den falschen Link klinken kann. Wenn ich hunderte Angestellte habe und Jahrzehnte im Geschäft bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass es nie passiert, dass jemand auf den Phishing reinfällt. Also brauche ich Sicherheitskonzepte, die
das mit einberechnen sozusagen.
Die das mit einberechnen, die wissen, was passiert denn dann? Wie fangen wir das denn ab? Wie verhindern wir denn hier die Katastrophe? Und um das sinnvoll zu machen, muss ich eine IT haben, die das ermöglicht und aber auch ein Verständnis von...
Ich kann sagen, die müssen ja im Prinzip wissen, was die anderen machen.
Was ist hier das kritische System? Worum geht's hier? Und mir ist das irgendwann mal aufgefallen, wenn ich mit dem Business rede, die malen dann ihre Business Units und ihre Prozesse und so, hier kommt das Geld rein, da kommt's raus oder hauptsächlich kommt's nur rein oder wie auch immer. Ja. Die wissen genau, wo die Abläufe sind. Und dann, wenn man sagt, erklär mir mal den Ablauf, dann geht der über mehrere IT-Systeme. So, wenn ich aber jetzt mit der IT rede, die malt so ein Architekturdiagramm hin. Die hat also sehr selten überhaupt eine Repräsentation davon, was dieses Unternehmen tut, was da kritisch ist und wie eine Angreifergruppe darauf blickt. Die wiederum natürlich eine IT angreift. Also es ist schon so, dass diese Ransomware-Gruppen, die können deswegen so viel aktiv sein, weil auf einer technischen Ebene in vielen Organisationen die gleichen Fehler gemacht werden.
Genau, das ist ja auch sowas, was du sagst. Wir haben irgendwie seit mehr als 5 Jahren ist Ransomware die häufigste, gravierendste Bedrohung, ne? So nach dem Motto, wie kann das noch so gut überhaupt funktionieren, wenn man ja eigentlich die Gefahr genau kennt, ne? Wenn wir irgendwo wissen, es ist ein Gebiet, was häufig überflutet wird, ja, da bauen wir ja auch einen Staudamm hin. Oder wenn wir wissen, das ist eine Kreuzung, da passieren viele Unfälle, macht man sich ja auch Gedanken, wie lösen wir das?
Es gibt so schöne Gespräche, wenn man dann mit einer Geschäftsführung spricht und sagt, was eigentlich, wenn dieses System jetzt platt ist, dann das darf nicht passieren.
Ne? Ah ja, okay.
Ah ja, okay, super. Was haben wir denn unternommen, damit das nicht passiert? Ja, nix. Wir beten jeden Abend einen Rosenkranz oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Und diese Gedanken, die kann man sich zu Zeiten des Friedens in jedem Unternehmen machen. Und das Besondere daran ist, das ist ja auch ein Wissen, das ist nur in diesem Unternehmen. Wenn so eine Krise irgendwo stattfindet und da werden zum Beispiel wir oder andere Dienstleister hinzugerufen. Das Ziel des Krisenstabs ist, irgendwie dieses Unternehmen wieder aufzubauen, ja? Und in der Regel auch ohne eine Zahlung zu machen. Ja. Welchen Beitrag leistet jetzt eine IT-Security-Gruppe, die potenziell das Unternehmen vielleicht bis gestern nicht kannte, als der Anruf kam? Ja, ich muss das teilweise googeln. Ich habe keine Ahnung, wie der Laden funktioniert. Und ich habe nur eine Ahnung, wie man den Prozess strukturiert. Es gibt ja diesen Begriff Headless Chicken Mode.
Alle sind aufgeregt, alle
rennen
wild
durcheinander, alle wollen irgendetwas tun. Und das Wichtigste, was man da eigentlich beiträgt, ist Ruhe in die Situation zu bringen, eine Struktur reinzubringen, zu sagen, okay, unsere Ziele sind aufklären, Notbetrieb. Was bedeutet Notbetrieb? Okay, wissen wir nicht? Gut, dann finden wir jetzt mal raus, was wir hier tun. Was wichtig ist, welches System muss als erstes wieder hochgezogen werden? Und wenn man diese Frage stellt, gibt es auf jeden Fall 3 unterschiedliche Antworten. Ja, die IT, was weiß ich, sagt, wir brauchen den NTP-Server. Die IT-Sicherheit sagt, wir brauchen die Firewall. Und das Geschäft sagt, je länger man drüber redet, andere Antworten. Welches System jetzt wirklich das Wichtigste ist, damit hier irgendetwas wieder läuft? Welche Fehler haben die Leute gemacht? Einer der wichtigsten ist, dass die Angreifer nicht das Backup löschen können. Also, das Backup ist der natürliche Feind der Ransomware. Und leider ist es so, dass...
Air-gapped Backup.
Naja, es kann ja nicht air-gapped sein. Es muss ja ein Backup gemacht werden.
Es muss ja gefüttert werden.
Es muss ja irgendwie auch gemacht werden. Es ist auch nicht so trivial.
Man trägt das abends immer in den Keller. Aber das ist...
Dann hat man viel zu tun. Es gibt 1000 Wege, das gut zu machen. Aber so der größte Fehler ist, dass der Backup-Server auch an dem Active Directory hängt. Also der Weg, wie sie die Flotte übernehmen, ist, dass sie Domain-Admin auf dem Domain-Controller, also auf dem Active Directory werden und dann, dadurch, dass sie dann die komplette Flotte verwalten, problemlos sagen können, lieber Backup-Server, du hast dir überlegt, du formatierst jetzt mal die Platten neu. Da muss man wirklich so. Ja. Und wenn der dann weg ist, dann sagen sie, alles klar, jetzt fangen wir an, die wirkliche Arbeit zu machen, weil sie wissen, wenn das Backup da ist, das macht uns Probleme. Das heißt, als allererstes werden die auf das Backup gehen. Wenn das Backup aber auch über die gleiche Domäne verwaltet wird, von der wir wissen, dahin werden die Angreifer gehen, hat es zwei unmittelbare Konsequenzen. Ich muss natürlich den administrativen Zugriff auf die Domäne so klein zerren und so limitiert machen wie möglich.
Ja.
Stichwort Tiering-Konzept, ne? Die Domain-Admins rennen nicht einfach mit dem Login an ihrem Rechner rum. Da kann man also die Angriffsfläche stark verringern. Es gibt sehr viele Wege, die die Angreifer ausnutzen, um im Active Directory Administrator zu werden. Da kann man sich mit auseinandersetzen. Aber wenn ich eine Sache machen kann, dann sorge ich dafür, dass der Backup-Server da steht, Backups entgegennimmt, aber niemand in der Lage ist, Backups zu löschen.
Ja.
Und wenn man sagt, ich möchte von diesem Backup-Server ein Backup wiederherstellen, dann muss jemand in den Serverraum gehen, eine Tastatur dran stecken. Und solche Systeme gibt es. Es gibt natürlich auch cloud-basierte Systeme, die Ähnliches versprechen. Da steckt der Teufel dann immer im Detail, weil irgendjemand dann doch wieder das Passwort irgendwo hingeschrieben hat oder so. Aber das ist das Allerwichtigste erstmal, dass diese Backups nicht gelöscht werden können. Und dann ist der nächste Schritt, was ist meine Wiederherstellung? Ja, wenn ich Terabytes an Backups habe, in Wirklichkeit aber nur, sagen wir, 500 MB brauche, dann sind diese Terabytes mir potenziell im Weg. Also ein Wiederanlaufkonzept zu erkennen, wie ziehe ich diesen ganzen Klumpatsch auf der grünen Wiese wieder hoch?
Mhm.
Und das kann man ganz in Ruhe machen.
Ja.
Wenn man nicht in einer Stresssituation ist.
Da geht es ja dann eher um so kleinteilige Wiederherstellungsprozesse, ne? Und was wir bei einem Ransomware-Angriff hier haben, ist alles auf einmal und dann dauert es Wochen und dann legt es den Geschäftsbetrieb lahm. Jetzt haben wir ja KI mit so als so einen neuen Player bekommen. Seit einer Weile schon. Und jetzt gerade so in der jüngeren Vergangenheit, meiner Ansicht nach, hat das nochmal stark an Geschwindigkeit gewonnen. Also das heißt, dass wir sowohl beobachten oder dass berichtet wird, dass KI helfen kann, Exploits zu finden, als auch, dass KI helfen kann, Code auch sicherer zu machen. Also
ja.
Auch auf der anderen Seite. Also das heißt, es kann auch sozusagen der guten Seite helfen, sich zu schützen. Jetzt gibt es ja aber auch sowas wie zum Beispiel Mythos von Anthropic, was rausgekommen ist. Jetzt gibt es davon eine sowas von geheime Safe-Version auch, die noch nicht mal ausgespielt wird jetzt, sondern nur an ausgewählte Unternehmen, damit die erstmal patchen können. Was denkst du dazu? Also kurz Hype rund um den Börsengang oder echte Notwendigkeit?
Da sprechen ja einfach die Ergebnisse und Zahlen für sich. Das Faszinierende an diesem Mythos-Modell ist, dem wurde ja nicht das Finden von Sicherheitslücken in Code beigebracht. Das hat das einfach gelernt. Und bei Anthropic gibt es dann eine Abteilung, die quasi die Modelle auf Cyber-Capabilities prüft. Das Anthropic Red Team, die haben ein ausgesprochen interessantes Blog. Und die haben Mythos im Prinzip Code auditieren lassen. Code, der bekannt war, also Quellcode. Und das Modell hat in hoher Menge kritische Sicherheitslücken in weit verbreiteter Software gefunden. Mitunter eine kritische Sicherheitslücke im TCP-IP-Stack von OpenBSD, was so das sichere Netzwerk-Unix-Betriebssystem ist und dafür bekannt ist, extrem streng und sicher mit solchen Themen umzugehen. Das heißt, wir haben da jetzt es mit einem Modell zu tun, was enorm gut eine bestimmte Klasse Bugs, nämlich Speichermanagement-Bugs oder Fehler im Speichermanagement findet und das in beeindruckendem Ausmaß. Das Modell hat eine zweite Fähigkeit und das ist zu einer gegebenen Schwachstelle konstruiert es mit relativ hoher Treffsicherheit einen Exploit.
Ja, und das finde ich ist ja fast noch spannender.
Das ist der spannende Teil, weil das ist der für die Angreifer gut ist.
Ja.
Dass das Modell Schwachstellen findet, ist für die Verteidigung gut. Das Mozilla Firefox Team, die haben, glaube ich, in einem Firefox Update 271 Schwachstellen gefixt, nachdem das Mythos-Modell diese Codebasis sich angeschaut hat. Und ich glaube, 180 davon waren critical. Also das ist ja für uns gut.
Ja,
das sind alles Schwachstellen, die wir nicht mehr haben.
Ich habe jetzt auch gerade kürzlich wieder mal mit Entwicklern zu tun gehabt, die zu mir gesagt haben, dass sie glauben, dass zumindest ihre Software, ihre Programme sicherer werden, weil sie nicht ausgewiesene IT-Security-Leute sind, aber mit Hilfe von KI jetzt ihre eigenen Programme härten können.
Auf jeden Fall. Und das natürlich zu einem Preis, der angemessen ist. Das sage ich als jemand, der für ein Unternehmen arbeitet, was auch Code Audits anbietet. Was hat Anthropic gemacht? Die haben jetzt gesagt, okay, wir nehmen dieses Modell und stellen das mit dem Projekt Glasswing den großen, wichtigen Softwareprodukten und Projekten dieses Planeten zur Verfügung. Ja, dem Linux-Kernel, wichtigen Open-Source-Paketen, Microsoft, Apple, dem Firefox-Browser. Und da sind also sehr viele weit verbreitete Softwareprojekte auf der Liste, die jetzt alle massenhaft Schwachstellen fixen. Das heißt nicht, dass sie danach keine mehr haben, aber auf jeden Fall sehr viel weniger. Und das ist ja erstmal sehr positiv. Bisher keinen Zugang haben dann die kleineren Softwareprojekte, also ne, das kleine CRM-System aus dem deutschen Mittelstand oder so. Die haben jetzt quasi diese Qualitätssicherung noch nicht verfügbar. Und irgendwann werden derartige Capabilities ja der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und dann haben wir natürlich, sag ich mal, eine neue Situation. Dann müssen die Herstellerinnen von Software dieses Modell nutzen, um ihre in ihrer Codebasis die Qualitätssicherung vorzunehmen und darauf hoffen, dass sie es gut genug gemacht haben, weil Angreifer, wenn sie Schwachstellen finden, eben sehr schnell Exploits bauen können.
Da kommt halt so dieses Stichwort Patch-Management, ne? Weil selbst wenn Schwachstellen bekannt sind, wissen wir ja auch teilweise sogar aus Forschung, aus Studien, dann ist dann teilweise sogar noch Wochen dauert, bis Unternehmen, Behörden, auch wichtige Behörden dann durchgepatcht sind.
Wenn man sich die Zeit anschaut zwischen eine Schwachstelle wird bekannt und es gibt Hinweise darauf, dass sie in der freien Wildbahn aktiv ausgenutzt wird. Die Zeit dazwischen, die durchschnittliche, die war vor ein paar Jahren im Bereich von Wochen oder sogar Monaten. Woran liegt das? Das lässt sich immer alles mit einer ökonomischen Abwägung im Evolutionsdruck erklären. Die Angreifer hatten nicht die Notwendigkeit, eine Schwachstelle von gestern direkt auszunutzen, weil sie mit denen von vor einem Monat noch ganz gutes Geschäft gemacht haben. Wenn diese Zeit also runtergeht, dann ist es einmal ein gutes Zeichen, weil es heißt, wir erhöhen den evolutionären Druck auf die Angreifer. Aber es ist auch ein Warnsignal, weil wir im Prinzip prognostizieren können, dass diese Zeit sich bald G0 annähert.
Also Schwachstelle kommt raus, Exploit wird geschrieben und der Angriff geht los. Das heißt also, wir müssen noch schneller patchen. Also die Unternehmen müssen noch schneller reagieren.
Exakt. Und wir müssen Infrastrukturen betreiben, wo wir in der Lage sind, die potenziell sehr schnell und eventuell sogar sehr häufig patchen zu können. Oder wo wir wissen, die sind so getrennt, dass wir uns das leisten können. Das ist aber immer eine teuflische Annahme. Und es gibt ja ohne Probleme Betriebskonzepte, die das ermöglichen. Also ich denke an containerisierte Umgebungen, wo ich also sagen kann, okay, hier gibt's jetzt einen Container, der ist aus einem bestimmten Image. Dieses Image hat jetzt ein Update erfahren, also gehe ich jetzt hin und fahre einen neuen Container mit dem neuen Image hoch, lass das Test durchlaufen.
Arbeite mich sukzessive durch.
Teste und so ein AB-Konzepte, das gibt's ja alles, das betreiben ja Cloud-Provider schon lange. In anderen Bereichen, sagen wir mal so ein schönes, gutes, altes On-Prem-Hosting beim Mittelständler in der Abstellkammer oder bei einem großen Unternehmen in der OT. Diese Infrastrukturen sind ja nicht gebaut worden, um mehrmals die Woche geupdatet zu werden, sind wir vielleicht einmal im Monat geupdatet oder so. Und das ist ein Prozess, ja, das ist ein Tag.
Jetzt werde ich auch oft gefragt, ne, so was können wir denn tun, was müssen wir denn tun? So auf einen letzten Punkt will ich noch gerne raus, nämlich auf das Thema Regeln, Regularien, Compliance, weil NIS 2 ist ja noch nicht so lange draußen, die neue EU-Richtlinie. Und viele Unternehmen tun ja auch gerade ganz viel, um compliant zu sein. Wie schaust du da drauf?
Also ein Mangel an Regeln existiert sicherlich nicht. Und ich denke auch bei der Anzahl an Regeln, die wir gerade haben, kann der Gewinn nur noch minimal sein. Was ich eher beobachte ist, dass diese ganzen Regeln ein Gesamtanreizsystem schaffen, wo in den Unternehmen IT-Sicherheit als eine Compliance-Frage gespielt wird und nicht als eine technische Frage. Wenn wir uns das anschauen, die meisten Leute, die Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen sind, die haben auch gar keinen technischen Hintergrund. Das sind dann eher vielleicht viele diverse Hintergründe.
Ja, oder vielleicht in Ingenieurshintergründe oder...
Oder einen juristischen
oder
Hintergrund.
Oder juristischen Hintergrund, ja. Stimmt.
Und wenn ich mir das so vorstelle, ich wäre jetzt der Sicherheitsverantwortliche eines großen Unternehmens und dann gibt's halt eine Reihe an Zertifizierungen, Richtlinien, Vorgaben, Anforderungen, all diesen Quatsch, in der Finanzbranche sehr, sehr verbreitet, ne, die wirklich sehr gut in den Fängen der Regulierung. Und jetzt stehe ich ja als jemand, der für die technische IT-Sicherheit verantwortlich ist, vor einer Entscheidung. Das eine ist, optimiere ich auf diese komplette Compliance? Mhm. Oder das andere ist, mache ich eine zielgerichtete, individuelle, technische, integrierte Schutz dieser Infrastruktur? Mhm. Also bringe ich meine technische Kompetenz zum Tragen, verbinde die mit den Business-Anforderungen und mache das, was das Beste ist, um diese Infrastruktur zu schützen.
Ich meine, idealerweise sollte das ja baugleich sein. Aber ist es nicht, so wie
ist
du das jetzt sagst.
Nicht. Ist
ja.
es natürlich nicht.
Das heißt, entsteht das Risiko, dass ich auf das Falsche optimiere. Dass ich auf die Regelung optimiere sozusagen und nicht auf die
Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn es schief geht. Angenommen, ich erfülle jede regulatorische Anforderung, die mir irgendeiner hinlegt. Ja, da kommt einer und sagt, hier ist ein Häkchen, da muss ein Kreuz rein. Sag ich, kein Problem, machen wir ein Kreuz hin. Ja? Und quäl damit die Organisation. Die ganze IT erbricht sich im Strahl. Ja, das Unternehmen, alle keinen Bock, ja, aber ich komme da mit meinem Papier und Kreuzchen muss dahin und wenn der Kreuzchen nicht da ist, will ich wissen, wann das ist. Ne? So, jetzt habe ich überhaupt noch gar nichts Zielgerichtetes gemacht, aber jetzt rumst es und dann wird gesagt, hör mal, Neumann, was ist los? Und dann sage ich, guck mal hier, alle Kreuze, ne? Mir kann man nichts vorwerfen. Die Alternative ist, ich gehe dahin, versuche ein gezieltes Sicherheitskonzept zu machen, vergesse dieses ganze Papier, abgesehen davon, dass ich das in den meisten Unternehmen gar nicht kann, weil dann irgendwann eine Aufsicht vorbeikommt. Aber angenommen, ich optimiere darauf und dann passiert was, und weil ich das so super gut gemacht habe, ist dieser Incident, wird mit einem Bruchteil seines potenziellen Ausmaßes geregelt und ich bin richtig gut. Mhm. Dann heißt Neumann, wir hatten einen Incident, zeig ich mal deine Kreuzchen. Mhm. Und dann bin ich den Job los. Ja? Ja. Obwohl ich vielleicht das Beste im Sinne des Unternehmens
getan
habe.
So soll es ja eigentlich nicht sein. Ja.
Und wir sehen, dass sie am Ende zu dem Gegenteil führen. Und das, glaube ich, ist bei dieser IT-Security-Regulierung der Fall, dass wir mit all diesen Anforderungen in jedem Unternehmen auf sich den Blick aufs Wesentliche wegzerren. Und so kann ich mir erklären, dass ich seit 10 Jahren in ein Unternehmen reinkomme und sage, naja, was ist das hier? Ja, das ist das Herz unseres gesamten Unternehmens. Wenn das weg ist, dann sind wir erledigt. Da brauchen wir auch gar nicht mehr zu diskutieren. Ja, da brauchen wir auch kein What-If, sondern wenn das weg ist, dann können wir sofort den Laden abwickeln. Ja? Und dann sagt man, wo ist denn das Backup und das Wiederanlaufkonzept? Ja, haben wir nicht.
Ja, das darf halt nicht sein.
Und solange wir das an so vielen Stellen sehen und solange wir feststellen, dass immer noch Betroffene, und übrigens muss man auch ganz klar sagen, die Betroffenen sind im Mittelstand. Mhm. Na, das sind diejenigen, die sich den Aufwand nicht leisten können, die auch einen legitimen Anspruch haben, dass sie vielleicht den Betrieb einer IT outsourcen oder von einem Dienstleister in ihrem Sinne erledigen lassen, aber dann eben mangelhafte Schutzkonzepte entstehen.
Also das heißt, müssen die richtigen Anreize da sein und am Ende hängt es wirklich an dem einzelnen Unternehmen zu sagen, okay, was ist mein Kerngeschäft, worauf optimiere ich, worauf konzentriere ich mich? Vielleicht zum Abschluss noch gefragt.
Wenn ich da noch ganz kurz einwende. Dieses Wissen hat nur das Unternehmen. Mhm. Und das ist dieser kulturelle Gap, der mir so zu schaffen macht. Mhm. Das Wissen darüber, was ist in diesem Unternehmen wichtig, das hat üblicherweise, sagen wir, je nachdem wie groß das ist, die Geschäftsführung, Teamleiterinnen, was auch immer, je nachdem, die wissen, wie läuft der Laden hier, was ist wie wichtig. Und genau die sagen aber, in der IT-Sicherheit verstehe ich nichts von. Das macht bei mir die Admin oder die IT-Sicherheitsverantwortliche. Ja. Und dieses holistische Blicken, IT, IT-Sicherheit, Business, dass das Business sagt, wir brauchen ein Schutzkonzept, in dem die Zahnärztin durch die Räume geht und nicht sich jedes Mal mit einem riesigen Passwort anmeldet und trotzdem müssen diese Rechner sicher sein, damit wir die Patientinnen in dem Raum allein lassen können. Und wenn man über solche spezifischen Anforderungen nachdenkt, dann findet man auch die Lösungen dafür. Sei es eine Smartcard-Authentifizierung, sonst was. Das wird sogar noch besser, das Leben der Zahnärztin. Aber dafür müssen die drei miteinander reden und die Sicherheit unter Verständnis von dem, was erreicht werden soll, betrieben werden. Und dann gibt es auch die richtige Lösung dafür.
Klingt gut. Du hast auf jeden Fall sehr viele Lösungen gesagt und viele Lösungen genannt. Das finde ich gut. Das ist schön. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke, Linus Neumann.
Ich danke dir.
Danke euch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Ihr könnt uns jetzt noch einen riesen Gefallen tun, in eure Podcast-App gehen, einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat oder ein paar Sterne vergeben. Ich freue mich da sehr drüber. Ich schaue da auch rein. Oder wenn ihr Anmerkungen habt oder Kommentare, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an podcast@bechtle.com. Und damit tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.